Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Queen Victoria war eine ziemlich happige Ansage so für den Staat. Queen Victoria, über 60 Jahre englische Königin, auf eigenen Wunsch Kaiserin von Indien und Herrscherin über das britische Empire während seiner imperialistischen Hochzeit. Die hat bei uns den Auftakt gemacht, den Auftakt in unserer Reihe der großen Herrscherinnen hier in einer Stunde History. Aber wir haben uns Mühe gegeben. Ich habe heute eine für euch dabei, die hat über so große Teile Europas geherrscht. Da sieht das kleine England mickrig gegen aus, denn sie hat im Grunde den großen, ganzen, weiten und kalten Norden Europas beherrscht. Von Nord- und Ostsee bis rauf in den tiefen Schnee Lapplands. Wer hatte da das Sagen im Great White North? Es war natürlich Margarete die Erste.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi, hi, Matthias, grüß dich.
Ja, wenn ich jetzt die dänische Antwort wüsste, sei gegrüßt.
Ich glaube, man sagt auch einfach hi, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Bevor wir nach Dänemark gehen, mein Lieber, aber erst noch mal kurz einen Blick nach Weimar. Da haben wir am 23. Mai was Schönes vor.
Ja, und zwar machen wir dort eine öffentliche Aufzeichnung unserer Sendung. Sie heißt Vorwärts, wir marschieren zurück. Mhm. AfD und Co., Rechtsextremismus in Deutschland. Und wir treffen uns, wenn ihr mögt, in der Notenbank von Weimar abends um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Anmelden könnt ihr euch unter nova.de.
Das wird sicher richtig schön in dieser Notenbank da in Weimar. Sieht toll aus. Deutschlandfunknova.de, da könnt ihr euch anmelden. So, Matthias, jetzt Margarete die Erste von Dänemark. Die regierte von 1375 bis 1412. Das ist die Zeit, in der wir uns heute bewegen. Spätes Mittelalter also. Und sie regierte, Matthias, obwohl sie nie dänische Königin war. Trotzdem war sie Regentin.
Ja, und sie war eben auch eine Frau. Und das alles kam auf sehr verworrenen Wegen zustande. Ihr Vater war Waldemar IV. Und der starb 1375 mit gerade mal 55 Jahren. Das war damals ziemlich überraschend und interessiert uns heute auch noch, weil er nämlich die Nachfolge nicht geregelt hat. Mhm. Seine beiden Söhne waren früh gestorben. Und es wäre auch schwierig gewesen, jemand anders dahin zu setzen, weil Dänemark eine Wahlmonarchie war. Damit war eben nicht klar, dass Waldemars Dynastie auf dem Thron bleiben würde. Und deswegen ging nach seinem Tod der Kampf um die Nachfolge los. Und offenbar hatte Waldemar wohl Albrecht, dem Herzog von Mecklenburg, eine vage Zusage gegeben. Aber da kam dann Margarete dazwischen.
Ja, das sind so richtig schöne aristokratische Ränkespiele, mit denen wir uns heute befassen. Und Margarete kam dazwischen, Matthias, das finde ich ganz schön krass, obwohl sie erst 22 Jahre alt war. Aber sie hatte trotzdem eben ein hohes Standing am Hof.
Ja, sie hatte einen Pfund, das sie in die Waagschale werfen konnte, denn sie war mit dem norwegischen König verheiratet. Und jener Hakon VI., der war auch kurze Zeit noch König von Schweden gewesen. In Schweden aber regierte dann zu der Zeit, um der es jetzt geht, jener Albrecht von Mecklenburg. Und der machte sich nun auch auf die Krone von Dänemark eine Hoffnung. Und Margarete hatte aber eben wegen der dänischen Erbfolgeregelung keine Chance, denn die besagte, es dürfen nur Männer auf den Thron. Und deshalb begannen dann Verhandlungen. Die dauerten 3 Jahre und sie hatte die Hilfe ihres Mannes Hakon VI., denn der vergab Privilegien und Ländereien an die Mitglieder des dänischen Reichsrates. Und dieser Reichsrat hatte die Befugnis, den neuen König zu wählen. Und dafür schickte sie dann ihren minderjährigen Sohn Olaf ins Rennen. Der größte Konkurrent von ihrem Sohn war Albrecht von Mecklenburg. Der hatte aber wenig Unterstützung, weil der dänische Reichsrat fürchtete, dass mit ihm auch mecklenburgische Adlige ins Land kommen würden und die wichtigsten Ämter des Landes besetzen könnten.
Und der Hakon hatte ja wieder, wie gesagt, ein paar Versprechungen und ein paar Ländereien im Angebot. Und so setzte sich dann Olaf, also Margaretes Sohn, durch und wurde, richtig verstanden, König.
Ja, wurde er, aber es gab das berühmte Aber. Denn Olaf war ja, wie eben gesagt, minderjährig. Er war gerade mal 6 Jahre alt. Er konnte also nicht amtieren. Und deshalb kam dann Margarete ins Spiel, denn sie führte an seiner Statt die Geschäfte. Als Olaf dann 10 war, also 4 Jahre später, starb sein Vater Hakon VI. Und somit wurde Olaf auch noch König von Norwegen. Aber eben wieder vertreten durch Margarete. Margarete aber führte nie den Titel Königin von Dänemark, weil es da ja keine weibliche Thronfolge gab, wohl aber den Titel Königin von Norwegen, weil sie ja die Ehefrau des verstorbenen norwegischen Königs war.
Also regierte Margarete, kann man sagen, quasi in Personalunion über Dänemark, nicht als Königin, und eben auch über Norwegen, dort schon als Königin und schielte gleichzeitig schon auf Schweden. Dazu kommen wir später noch. Und hatte eben auch Streit mit der Hanse, hat Kriege geführt und in all dem mittendrin, ja, hat sie es geschafft, immer an der Macht zu bleiben. Diese 22-jährige Margarete, die irgendwann das Steuer übernommen hat, hat es nicht mehr abgegeben. Und davon erzählt uns jetzt Grit Eggerichs.
Ihre Ziele hatte Margarete bislang immer erreicht, ohne in Schlachten ziehen zu müssen.
Im Jahre des Herrn 1389, am Tag des heiligen Matthias, war eine große Schlacht in Schweden nahe Axavalla. Die Königin von Norwegen hatte dort wohl 1500 bewaffnete Männer versammelt.
Königin Margarete war 36 und herrschte nicht nur über Norwegen, wie der Chronist Detmar das hier berichtet, sondern auch über Dänemark und einen Teil von Schweden. Sie wollte aber das ganze Land. Gegen Albrecht, den König des restlichen Schweden, ließ sie jetzt Soldaten antreten. Albrecht hatte Margarete vor der Schlacht noch ausrichten lassen, dass er einen Gegner, der Röcke trägt statt Hosen, leider nicht ernst nehmen könne. Aber
der König verlor die Schlacht. Er wurde zusammen mit den anderen Herren gefangen genommen. Und es war eine große Sache, dass die Schlacht verloren wurde.
Ob Margarete in ihrem Rock vor die Gitterstäbe getreten ist, um ihrem Gefangenen eine Nase zu drehen, das ist nicht überliefert. Der Sieg hat ihr jedenfalls viel Respekt verschafft. Land und Güter, über die Albrecht geherrscht hatte, waren jetzt in ihrer Hand.
Solcher Art wurde sie so mächtig, dass sie nichts entbehrte.
Sie war jetzt Königin von drei Reichen, de facto. Sie durfte sich in Dänemark und Schweden aber nicht so nennen. Den Titel konnten nur Frauen tragen, die Ehefrauen von Königen waren. Als eigenständige Monarchin waren sie nicht vorgesehen im 14. Jahrhundert. Hausfrau oder Hausherrin war Margaretes offizieller Titel. Aber die Macht einer Königin, die hatte sie bis zu ihrem Tod. Margarete wurde 1353 geboren. Sie war das jüngste von mindestens 6 Kindern einer Herzogin aus Schleswig und dem König von Dänemark. Jüngste Kinder waren weit weg von der Thronfolge. Andererseits starben die Menschen damals sehr viel jünger als heute. Margarete jedenfalls hatte als erwachsene Frau keine Geschwister mehr. Der nächste wichtige Faktor im Erbfolge-Game: strategisches Heiraten. Margarete wurde mit dem norwegischen König Hakon verheiratet und zog nach Oslo. Der Mann war viel im Land unterwegs. Margarete lebte zu Hause auf der Burg. Ihr Alltag da sah allerdings ganz anders aus als der von Royals heute.
Euch, mein liebster Herr, grüße ich mit Gott.
Diesen Brief hat Margarete 1370 an ihren Mann geschrieben. Damals war sie schwanger und anscheinend unterernährt.
Ihr sollt wissen, dass wir, ich und meine Bediensteten, großen Mangel an Essen und Trinken leiden. Und deshalb bitte ich Sie, mein lieber Herr, an Westphal zu schreiben, dass er mir alles leihen wird, worum ich bitten kann und was ich brauche.
Westphal war ein Kaufmann. Margarete musste bei ihm anschreiben lassen und brauchte Hakons Bürgschaft. In dem Brief wird klar, Margarete war Koma gewohnt. Sie dachte schon mit 18 sehr strategisch und sie hatte Kommunikationstalent.
Deshalb bitte ich Sie, dass Sie einen Weg finden, die Situation zu verbessern.
Und wenn ihr euch mit ihm einigt, dann vereinbart mit ihm Folgendes.
Dann schreibt mir auch einen Brief, in dem ihr mir sagt, wie ihr ihm schreiben wollt.
Euch, mein liebster Herr, grüße ich mit Gott.
Sie bekam einen Sohn, Olaf. Das war 1370. 5 Jahre später starb ihr Vater. Wir erinnern uns. Der König von Dänemark. Margarete war klar, jetzt musste sie sich und ihrer Familie die Thronfolge in der Heimat sichern. Also reiste sie so schnell wie möglich nach Seeland und knüpfte erfolgreich Netzwerke mit Kirchenmenschen und dem dänischen Adel. Die Statuten der Wahlmonarchie, die schlossen zwar aus, dass sie als Frau Königin wurde, aber Margarete hatte ja Olaf. Und der wurde zum dänischen König gewählt, mit 6 Jahren. Margarete hatte als Vormund ihres Kindes die ganze Macht. Wie sie es dann auch noch schaffte, über alle drei Reiche zu herrschen, das wissen wir ja schon.
Sie wurde so mächtig, dass sie nichts entbehrte. Eine Frau, die einmal so arm gewesen war, dass sie nicht einmal eine einfache Brotmahlzeit auf den Tisch stellen konnte.
Der Krone Wohlstand zu verschaffen, das war ihr wichtig. Bei ihrer Geschichte verständlich. Aber Margarete ging es nicht nur um sich. Sie wollte Frieden für ihre Untertanen. Sie verhandelte, statt Waffen sprechen zu lassen, in der Regel. Sie sorgte für Rechtssicherheit, um das Recht des Stärkeren zu brechen. Und sie gründete einen Fonds für Frauen mit Gewalterfahrung, wie wir heute sagen würden. Als Königin Margarete I. ist sie in die Geschichte eingegangen.
Margarete I., die nie hätte dänische Königin werden sollen und es genau genommen ja auch nie wurde, wird dann aber eben doch zu einer der größten und einflussreichsten Herrscherinnen der Geschichte. Hat uns Grit Eggerichs eben erzählt hier in Eine Stunde History. Mit 22 Jahren, das finde ich ja wirklich verblüffend, mit 22 Jahren hat diese Margarete, also den Riecher, sich in einer Welt der Männer selbst an die Macht zu pushen. Herr Auge, da habe ich das Gefühl, wir haben es mit einer ziemlich besonderen Persönlichkeit zu tun.
Das ist in der Tat so. Also mit dieser Margarete fassen wir die bedeutendste Frau des Nordens im Mittelalter und auch insgesamt auf europäische Bezüge gesehen ist das die mächtigste oder eine der mächtigsten Frauen im mittelalterlichen Europa.
Mhm. Oliver Auge bei uns zu Gast von der Uni Kiel, Historiker der skandinavischen Geschichte und Experte eben auch für das Leben von Margarete. Schön, dass Sie da sind, Herr Auge.
Ja, freut mich sehr, dass wir miteinander sprechen können.
Jawohl. Sie kam jetzt aber natürlich auch nicht aus dem Nichts, die Margarete. War ja Tochter des dänischen Königs, wird schon mit 10 Jahren verheiratet und dann eben Königin Norwegens. Also die kannte dieses mittelalterliche Spiel der Macht ganz gut, oder?
Das kann man sagen, aber am Anfang, als sie eben geboren wurde als Prinzessin, hatte sie ja noch einen Bruder zur Seite und es stand so nie fest, dass sie irgendwann einmal tatsächlich als wirklich selbstständig agierende Frau, allenfalls eben als Gattin von jemand anderem dann regieren würde. Und das ist eben ein genealogischer Zufall oder sogar die Zusammenballung vieler genealogischer Zufälle dann gewesen, die dazu führten, dass sie zur mächtigsten Frau in Skandinavien des Mittelalters geworden ist.
Kann man irgendwie nachvollziehen, woher bei ihr so ein Selbstverständnis entstanden ist, dass sie diesen Job ja im Grunde auch selber machen könnte? Hat das was mit ihrer Erziehung zu tun, ihrer Bildung, die sie am Hof genossen hat? Was in die Richtung?
In jedem Fall. Also man geht eben so weit, dass man sagt, auch diese Idee eines skandinavischen Zusammenhalts, sie ist ja die Erschafferin der berühmten Kalmarer Union geworden, das hängt schon einerseits mit ihrer Geburt als Tochter eines dänischen Königs zusammen. Sie ist Frau eines norwegischen Königs und sie wurde erzogen von einer Gelehrten aus Schweden. Insofern kann man sagen, dass alle möglichen Stränge hier zusammenführen in ihrer Person.
Zur Kalmarer Union wollen wir auf jeden Fall auch gleich noch kommen, Herr Auge. Ihren Weg an die Macht konnte Margarete ja aber dann doch nicht so ganz ohne männliches Ticket bestreiten, wenn ich das mal so sagen darf. Denn zumindest in Dänemark war ja ganz offiziell ihr Sohn Olaf der König, zumindest bis Olaf dann verstarb. Weiß man etwas über dieses Verhältnis zum Sohn? Hat sie den quasi instrumentalisiert oder was steckte dahinter?
Nein, von instrumentalisieren würde ich nicht sprechen, sondern tatsächlich hat sie für ihn stellvertretend agiert. Und es war natürlich so angedacht, dass sobald dieser Olaf volljährig wäre, er dann als eigenständiger König regiert. Interessant ist, als dieser Olaf gestorben ist, wie sie reagiert. Also es gibt eine Nachricht an die Hansestädte, dass sie bei Verhandlungen, zu denen sie eingeladen war, nicht teilnehmen wollte und man deutet das als Form von Trauer, wobei diese Trauer nicht lange vorhielt, denn sie hat ja schnell wieder agiert und sich dann an die Spitze des dänischen Staats gestellt.
Ziemlich staatsmännisch, staatsfrauisch sollte ich vielleicht lieber sagen.
Ja, sie war ja eine vollmächtige Hausfrau, wie ihr Titel hieß.
Vollmächtige Hausfrau, so hieß das damals?
Ja, genau. Sie haben es ja richtig angedeutet, sie war offiziell nie Königin. In Dänemark konnte man zu der Zeit nur als Mann König sein. Sie war deswegen Regentin und, wie es in der Urkunde hieß, vollmächtige Hausfrau. Und man kann sich ja unter einer vollmächtigen Hausfrau durchaus etwas vorstellen.
Ich habe es versucht, im Stammbaum nachzuvollziehen, Herr Auge, dass dieser erwähnte Olaf, also Margaretes Sohn, ja auch noch einen Cousin hatte namens Albrecht. Und dieser Cousin stand in der Thronfolgerliste eigentlich ja noch vor Olaf. Wie haben Sie den aus dem Weg gekriegt, wenn ich das jetzt mal so ganz unscharmant sagen darf?
Ja, einerseits durch die Genealogie vorgegeben, dass dieser Albrecht in Klammer der Vierte an die Stelle Olafs getreten wäre von Mecklenburg, aber andererseits auch durch die Absprachen des Großvaters oder der Großväter, nämlich Waldemars des Vierten, des Königs von Dänemark und Albrechts des Zweiten, des Herzogs von Mecklenburg. Beide haben sich darauf verständigt, dass dieser Albrecht der Vierte eigentlich nächster König werden sollte, aber es ist eben durch kluge Schachzüge, vor allen Dingen Margaretes, dazu gekommen, dass dieser Mecklenburger nicht zum Zuge kam.
Was waren das für kluge Schachzüge?
Margarete hat sich unheimlich schnell nach dem Tod ihres Sohnes an die Spitze des dänischen Staates gestellt, bevor die Mecklenburger überhaupt reagieren konnten. Und als sie reagieren konnten, war eigentlich schon letztlich die Messe gesungen, was das anbelangte.
Okay. Also da hat Margarete einfach Nägel mit Köpfen gemacht. Albrecht war raus. Ich habe mir so überlegt, Herr Auge, dass das ja aber im Grunde eine Menge an Traditionen und letztlich ja auch Gesetzen der Zeit gebogen und gebrochen hat. Wie ging das eigentlich? Also warum konnte Margarete sich das in Anführungszeichen erlauben?
Margarete hat sehr geschickt agiert. Schon die damaligen Chronisten betonen, dass sie das mit den Waffen einer Frau gemacht habe und dass sie besonders schlau gewesen sei. Man könnte die lateinischen Begriffe auch mit verschlagen übersetzen. Da schwingt natürlich auch ein gewisses Aber mit, wie kann eine Frau das nur schaffen? Aber sie hat tatsächlich mit einem wahnsinnigen diplomatischen Gespür für das Machbare eben immer Lösungen gesucht, die tragfähig waren, konsensfähig und die sie eben weitergebracht haben. Und da hatte sie den Männern, die ihr gegenüberstanden, doch häufig einiges voraus.
So hat sie das, sag ich mal, unter ihren Peers gelöst, also dem Adel der Zeit. Der war ja nun wichtig da bei der Frage, wer herrscht und wer nicht herrscht. Weiß man aber irgendwas darüber, wie sie möglicherweise auch bei der Bevölkerung angekommen ist?
Ich habe schon angedeutet, dass der Klerus ihr durchaus reserviert gegenüberstand. Mhm. Wie kann eine Frau das eigentlich nur schaffen, was so viele Männer bisher nicht gepackt haben? Bei der einfachen Bevölkerung darf sie durchaus als beliebt betrachtet werden. Das hing schon damit zusammen, dass sie auch für Stiftungen sorgte, zum Beispiel für Waisenkinder von im Krieg gefallenen Männern oder eben auch für Frauen, die Opfer von Kriegshandlungen geworden sind. Und das zeigt ja, dass sie durchaus, natürlich auch im Sinne von mittelalterlicher Frömmigkeit, aber dass sie durchaus bemüht gewesen ist, auch einen guten Ruf in ihrem Volk zu genießen.
Und dann haben Sie es ja gesagt, Herr Auge, sie hat was gepackt, was kein anderer zuvor gepackt hat, nämlich diese Kalmarer Union, einen Staatenbund herzustellen aus Dänemark, Norwegen und Schweden, also allen großen skandinavischen Mächten der Zeit. Warum hat sie das gemacht? Ist das übliche mittelalterliche Machtpolitik, so von wegen Hauptsache wachsen und die eigenen Netze weiter spannen? Oder steckte da, Sie haben es eigentlich auch schon angedeutet, steckte da irgendeine Idee hinter?
Also tatsächlich wird immer wieder geschrieben, und ich finde, das hat auch einiges für sich, dass Margarete schon durch ihre Erziehung, ihre Familie diesen internordischen Gedanken mit fast in die Wiege gelegt bekommen hat. Mhm. Und andererseits konnte sie tatsächlich durch ihre Verwandtschaft, ihre Heirat nach Norwegen, und der norwegische König war ja zu der Zeit Sohn des Schwedischen, konnte sie auch durch ihre eigene Genealogie Anspruch auf diese Position erheben. Und da die Mecklenburger, die damals in Schweden regierten, sich in Schweden keine großen Freunde machten, hatte sie letztlich auch leichtes Spiel, gerade Schweden auf ihre Seite zu bekommen, und damit war letztlich der wichtigste Baustein zu dieser Nordischen Union dann auch gelegt.
Der internordische Gedanke, das gefällt mir, sehr guten Ausdruck, den wir eben gelernt haben bei Oliver Auge von der Uni Kiel. Danke fürs Gespräch, Herr Auge.
Sehr gerne.
Also offensichtlich hatte Margarete sowas wie einen Masterplan. Auch wenn man jetzt wohl vorsichtig sein muss, bei mittelalterlichen Herrschern und eben auch Herrscherinnen von sowas wie einem politischen Programm oder von mir aus auch einer politischen Vision zu sprechen. Aber Matthias, man muss eben schon sagen, ein großer Teil Margaretes politischen Lebens war dann am Ende diese Kalmarer Union. Was war das eigentlich genau?
Naja, das war eine Union, deren Gründungsurkunde niemals unterzeichnet wurde. Und diese Union, die stand in Konkurrenz zur damals ökonomisch sehr starken Hanse. Die Union wurde von Dänemark dominiert, mit Margarete an der Spitze. Aber es war eben keine politische Großmacht, weil es zu viele Eigeninteressen gab. Gemeinsam war die Idee des Freihandels und einer gemeinsamen Verteidigung. Klingt irgendwie modern.
Stimmt, aber du sagtest eben, es gab eine Menge Eigeninteressen. Deshalb war man sich in dieser Union auch nicht immer unbedingt einig. Und es gab auch schnell Auflösungstendenzen.
Ja, es gab immer Diskussionen, es gab auch Streit, und es gab drei Perioden, in denen die Union tatsächlich funktionierte. Und endgültig schwierig wurde es dann nach dem Tod von Margarete von Dänemark im Jahr 1412. Der Nachfolger war Erich der Siebte oder auch Erich von Pommern-Stolp. Und der hatte einen Konflikt mit der Hanse, weil er eine Zollabgabe im Öresund einführte. Und dann, das ist ja logisch, wurde die Seefahrt für die Mitglieder der Hanse verteuert. Darum wurde von 1426 bis 1435 der dänisch-hanseatische Krieg geführt, und er endete mit einem für Dänemark äußerst nachteiligen Frieden. Erich wird dann 1439, also 4 Jahre später, vom dänischen Reichsrat abgesetzt und damit war dann auch das allmähliche Ende der Kalmarer Union eingeläutet.
Also ohne Margarete, kann man feststellen, wurde es gleich unruhiger in dieser Kalmarer Union, in diesem politischen Mammutwerk, wenn man so möchte, der dänischen Herrscherin. Und das wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen, und zwar mit Historiker Robert Bohn, Forschungsschwerpunkt Geschichte Nordeuropas. Hallo Herr Bohn.
Guten Tag.
Vielleicht erst nochmal grundsätzlich, Herr Bohn, was war eigentlich Sinn und Zweck dieser Kalmarer Union? Also was beabsichtigte Margarete mit dieser Gründung?
Da muss ich gleich einmal damit loslegen, Ihnen ins Wort zu
fallen. Machen Sie das mal.
Und den Begriff der Kalmarer Union in Frage stellen, weil der eine Konstruktion der Geschichtswissenschaft oder der späteren Geschichtsschreibung gewesen ist. Nun gut, man hat damit das versucht zu kennzeichnen, was sich im Nordeuropa in den letzten beiden Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts ereignet hat, nämlich der Versuch, gemeinsam unter einem Monarchen außer skandinavische Einflussnahmen zurückzudrängen, um mich mal jetzt so ganz allgemein auszudrücken.
Okay.
Das heißt, von diesen außerskandinavischen Einflussnahmen gemeint ist vor allem das immer stärker werden der deutschen Kaufleute.
Die Hanse?
Die man unter dem Begriff Hanse zusammenfasst. Ja. Also die verschiedenen Städte an der Ostseeküste, an der mecklenburgisch-pommerschen Ostseeküste, auch an der preußischen Ostseeküste, die zu dem Hanseverbund sich zusammengeschlossen hatten. Und auch nach Skandinavien sich ausweiteten insofern, als die dortigen wirtschaftlichen Ressourcen für die Hanse immer größere Bedeutung erlangten.
Die Kalmarer Union, also zumindest dieser Begriff, ist dann aber, wie Sie sagen, eine nachträgliche Konstruktion.
Naja, sie braucht so, also der Begriff Kalmarer Union.
Den kannten die Zeitgenossen nicht.
Das ist, der taucht da in den zeitgenössischen Dokumenten, die es gibt, so nicht auf, sondern das hat man eben später so genannt, um diese ganzen Ereignisse unter einem Begriff zusammenzufassen.
Okay, versuchen wir das doch dann irgendwie zu charakterisieren. Sie sagen, es ging darum, Skandinavien unter Herrschaft skandinavischer Königshäuser eben vor dem Einfluss deutscher Kaufleute, speziell der Hanse, irgendwie zu beschützen. Was ist das dann? Ein Staatenbund, eine Zollunion, eine Freihandelszone, alles ein bisschen oder nichts von all dem? Was würde Ihnen dazu einfallen?
Ich würde sagen, es war vor allen Dingen eine Fiktion.
Okay.
Und ein Projekt, das nie wirklich realisiert werden konnte, aus verschiedenen Gründen, über die wir uns ja gleich noch unterhalten können.
Ja, dann sagen Sie doch, aus welchen Gründen konnte das nicht umgesetzt werden?
Weil von vornherein die dänische Seite viel zu stark war und die vor allen Dingen schwedische Seite sich ins Hintertreffen geraten fühlte, insbesondere die dortigen Magnaten, also die Großaristokratie, die sich nach dem Treffen in Kalmar 1397, wo ja zum einen der Großneffe Margaretas, Erik, zum gemeinsamen König gekrönt wurde und wo es dann anschließend einen sogenannten Unionsbrief geben sollte, in dem alles das festgelegt werden sollte, was nun die sogenannte Union ausmachen sollte.
Ist aber nie ratifiziert worden, oder?
Dieser Brief ist, ja, wie Sie richtig sagten, nie ratifiziert worden. Der ist auch nur auf einfachem Papier geschrieben worden, was ja damals ganz wichtig war, dass nämlich Urkunden, die große Rechtskraft haben sollten, mussten auf Pergament geschrieben und natürlich auch gesiegelt werden und so weiter. Aber von den dort in Kalmar anwesenden 67 Großen aus den drei Reichen, also sowohl weltlicher als auch kirchlicher Adel, haben nur wenige gesiegelt. Und das wird von der Geschichtswissenschaft wohl einhellig als Zeichen gewertet, dass man sich dort im Grunde genommen nicht einigen konnte, wie nun dieses Konstrukt Kalmarer Union aussehen sollte.
Trotzdem blieben ja Dänemark, Norwegen und Schweden bis 1523 in dieser Union, die irgendwie keine war, zusammen. Wie funktionierte das dann?
Es hat mehrere Versuche gegeben, das, was in Kalmar nicht geklappt hat, nachträglich nochmal herzustellen. Aber jedes Mal waren die Interessen der einzelnen Beteiligten so unterschiedlich, dass es nie zu dem gekommen ist, was man eigentlich in dieser von mir sogenannten Fiktion eigentlich vorhatte.
Wenn ich jetzt nochmal an Margarete zurückdenke, ist es dann vielleicht ihr Erbe auch, eben nicht diese Union, sondern ist es ihr Erbe, dass diese Union nicht zustande gekommen ist? Weil die dänische Vormachtstellung geht ja letztlich da auch auf sie zurück.
Ja, ein schwedisch-englischer Kollege hat mal vor einigen Jahren geschrieben, dass die Union, nachdem man sich dort in Kalmar mehr oder weniger, eher weniger geeinigt hatte, aber immerhin man den Erich von Pommern als Unionskönig bekam und Margaretes Zustimmung, dass sie den Erich weiterhin so ein bisschen an der langen Leine führen würde, begann im Grunde genommen Margaretes Plünderungszug in Schweden. Das heißt, das, was die schwedische Aristokratie, die Ratsaristokratie erhofft hatte, dass man nämlich jetzt den Mecklenburger Albrecht als König losgeworden ist und daraufhin wieder selbst Zugriff auf die Ressourcen des Landes bekommen würde. Denn Albrecht, der Mecklenburger, hat ja in den entscheidenden Stellen in Schweden seine eigenen Leute eingesetzt, was dazu führte, dass der schwedische Adel zunehmend unzufrieden mit dem König Albrecht wurde und deshalb ja auch bereitwillig Margaretes Angebot annahm. Man könnte das ja auch ändern. Und sie hat ja auch keine schriftlichen Versicherungen abgegeben, was nun die Herrschaft ihres Großneffen mit ihr zusammen, wie diese Herrschaft konkret sein sollte. Es gibt nur das, was tatsächlich dann erfolgt ist, nämlich Margarete führte eine Steuerreform durch, führte die Kopfsteuer ein und wie schon früher in Dänemark hat sie eine Güterreduktion durchgeführt, versuchte Kontrolle über die Kupferproduktion in Mittelschweden zu bekommen und auch der Kirchenbesitz wurde nicht verschont. Also trotz Erichs Krönung behielt Margarete faktisch die Macht bis zu ihrem Tod 1412. In schwedischen Chroniken und auch einigen Annalen wird über dieses Vorgehen mit harten Worten Margaretes List, Verrat und Auspressung von Land und Volk zum Ausdruck gebracht. Und diese Klagen setzten sich übrigens auch, nachdem Margarete 1412 verstarb, unter der Herrschaft König Erichs fort, die als noch drückender empfunden wurde als die Margaretas. Im Grunde genommen hat diese Union nur in 8 Jahren einigermaßen funktioniert. Und diese 8 Jahre hatte diese Union auch den Charakter angenommen einer, sagen wir mal, Adelsrepublik. Das heißt, wo der Adel großen Einfluss auf die politische Gestaltung bekam und der König nicht so gewissermaßen als Hegemon auftrat.
So haben sich die Dänen und so haben sich Margarete speziell keine Freunde gemacht in Schweden. Die Kalmarer Union würde Robert Bohn als Fiktion bezeichnen. Warum hat er uns eben erklärt hier in einer Stunde History? Danke fürs Gespräch, Herr Bohn.
Bitte.
Die Kalmarer Union war wieder Geschichte. Schweden damit auch wieder raus. Aber wir dürfen nicht vergessen, Dänemark und Norwegen, die blieben eben gemeinsam unter einer Krone, unter dänischer Vormachtstellung, wie seit Margarete etabliert. Matthias, diesem Dänemark mit Norwegen an seiner Seite, wie erging es dem denn so nach dem Ende der Kalmarer Union?
Ja, also Union hin oder her, das friedliche Nebeneinander der Länder Skandinaviens war beendet. 1563 begann der 7-jährige Nordische Krieg. Da kämpften Dänemark und Teile der Hanse gegen Schweden. Das endete mit einer schwedischen Niederlage. 1611 folgte dann der Kalmar-Krieg. Dänemark wollte erfolglos Schweden wieder abhängig machen. Und dann im 30-jährigen Krieg, über den wir oft schon berichtet haben, war dann der dänische König Christian IV. Auf Seiten der Protestanten am Start. Es gab eine Niederlage und eine Demütigung für Dänemark im Frieden von Lübeck. Und Schweden wurde wieder zur führenden Macht an der Ostsee. 1658 wäre Dänemark beinahe zu einer schwedischen Provinz geworden. Aber die europäischen Großmächte, die zwangen Schweden zum Frieden. Es wurden weitere Kriege geführt, um das rückgängig zu machen. Aber das war alles ohne Erfolg.
Also da haben wir in der Neuzeit einen großen Konflikt zwischen Dänemark und Schweden, der immer wieder ausgetragen wird. Dänemark kommt dann aber natürlich wie alle anderen Staaten, Matthias, auch im 19. Jahrhundert an, wo so Ideen von Nationalismus und Liberalismus in Europa plötzlich Einzug halten. Was passierte da so in Dänemark?
Ja, beide Strömungen gab es logischerweise auch in Dänemark. Im Revolutionsjahr 1848 wurde das Land zu einer konstitutionellen Monarchie. 1849 wurde das Staatsgrundgesetz verabschiedet. Und dieses Staatsgrundgesetz von 1849 ist bis heute die Grundlage der dänischen Staatsverfassung. Es gab aber auch noch Konflikte, zumal mit dem Deutschen Bund um die Herzogtümer Schleswig und Holstein, von denen Schleswig zu Dänemark und Holstein zum Deutschen Bund gehörten. 1864 wurde darum der Deutsch-Dänische Krieg geführt. Der endete mit einer Niederlage für Dänemark gegen Preußen und Österreich. Und beide Herzogtümer gehörten dann zum Deutschen Kaiserreich von 1871. Kurz vorher übrigens stirbt König Friedrich VII. Aus dem Haus Oldenburg. Und ihm folgte Christian IX. Von Sonderburg-Glücksburg. Und das ist das Haus von Margarete II. Und ihrem Sohn und Nachfolger Friedrich X.
Also Dänemark ist offensichtlich auch einen langen Weg gegangen seit Margarete, aber ganz interessant, hat eben immer seine Unabhängigkeit gewahrt. Jetzt gehen wir für heute schon zum dritten Mal rauf nach Kiel. In Kiel forscht man offensichtlich sehr gerne zu Margarete und besprechen das Vermächtnis dieser großen Herrscherin mit Martin Krieger. Er ist Professor für die Geschichte Nordeuropas. Hallo Herr Krieger.
Hallo Herr Dichmann.
Hallo Herr Krieger. Dass Dänemark da heute so steht, wie es da steht, kein skandinavisches Großreich mehr, das stimmt, aber ein ziemlich wohlhabender Staat im Norden Europas. Hat das noch irgendwas mit Margarete zu tun?
Margarete, das ist natürlich die große Königin Margarete die Erste, an die wir gerade jetzt erinnern, wo eben ihre Nachfolgerin Margarete die Zweite vor einigen Wochen zurückgetreten ist. Mhm. Also ein großer Name, zwei große Frauen, die Dänemark über viele Jahrzehnte geprägt haben und sicherlich nicht nur Dänemark, sondern den ganzen Norden Europas.
Wenn Sie das so sagen, ist Margarete in Dänemark, wie man dann immer so schön sagt, im kollektiven Gedächtnis noch verankert?
Auf jeden Fall. Margarete stellt sicherlich die prägende Herrscherpersönlichkeit des Mittelalters dar in der heutigen Wahrnehmung Dänemarks. Vielleicht auch in Schweden etwas anders. Mhm. Mag es in Norwegen aussehen. Sie war ja auch Königin von Norwegen. Aber mit Margarete gründete sich ja auch eine jahrhundertelange Personalunion mit Dänemark. Also für Norwegen ist Margarete immer so eine Art Fremdherrscherin geblieben, während sie für Dänemark natürlich die Königin schlechthin ist.
Die Norweger haben da ohnehin so ein bisschen ein befangenes Verhältnis zu den Dänen, oder? Wenn man ein bisschen liest, dann stellt man immer wieder fest, dass das so als eine ja regelrecht dunkle Zeit irgendwie erinnert wird, dass man da so unter der Herrschaft der Dänen stand.
Norwegen stand jahrhundertelang unter dänischer Herrschaft. Wir haben eine Personalunion, und aber auch mit gravierenden gesellschaftlichen Auswirkungen. Wenn wir daran denken, dass Mitte des 14. Jahrhunderts die Pest, der Schwarze Tod, furchtbar über Norwegen wütete und ein Großteil des norwegischen Adels ausstarb, wegstarb, dann wissen wir auch, dass dieser norwegische Adel später durch den dänischen Adel ersetzt wurde. Das heißt also, Norwegen wird nicht nur politisch, sondern auch kulturell immer mehr dänisch in dieser Zeit. Und das hatte natürlich gesellschaftliche, kulturelle Auswirkungen. Am Ende war Kopenhagen eigentlich auch die Hauptstadt Norwegens.
Kommen wir nochmal zu Margarete zurück. Ich würde sagen, die haben wir heute hier als wirklich schlaue Politikerin kennengelernt, die Herrschaft ganz pragmatisch angegangen ist, der diese Herrschaft nicht in den Schoß geworfen wurde, die sie sich erkämpfen musste und die auch mächtig Ansprüche erhoben hat für sich und für Dänemark. Wie fällt denn so das Urteil in den skandinavischen Ländern heute über sie aus? Also was sagen zum Beispiel die Dänen und Dänen über ihre Margarete?
Die Däninnen und Dänen lieben und schätzen natürlich ihre Margarete. Mhm. Die Historikerinnen und Historiker sind da etwas geteilter Meinung, was daran liegt, dass wir im Grunde gar nicht so genau wissen, was im Jahr 1397 in Kalmar tatsächlich geschah. Nicht? Die Quellen sind sehr schweigsam, teilweise auch widersprüchlich. Also warum Margarete so handelte, wie sie handelte, ist ins letzte Detail eigentlich heute noch gar nicht so geklärt.
Gibt es da auch in der wissenschaftlichen Community jetzt wiederum Unterschiede, ob man nach Dänemark, Schweden oder Norwegen guckt, oder werden da alle Unterschiede dann über Bord geworfen, weil man arbeitet halt gemeinsam an einem wissenschaftlichen Thema?
Die Unterschiede bestehen heute eigentlich eher zwischen einzelnen Historikerinnen und Historikern, unabhängig, ob die jetzt aus Dänemark, Schweden oder Norwegen kommen.
Die Idee von so einem geeinten Skandinavien, wie es aber eben dann in der Kalmarer Union ja zumindest für eine Zeit umgesetzt wurde, die konnte sich in Skandinavien aber nie wirklich durchsetzen.
Die Idee eines geeinten Skandinavien war sicherlich ein Ideal, aber war irgendwie auch politisches Programm von Margarete. In der Praxis konnte sie es nicht durchsetzen. Mhm. Dazu war letztlich der Adel, war die Kirche in den einzelnen Ländern in Dänemark, Norwegen, Schweden noch zu mächtig. Es war eher gelungen, die Eliten der drei Länder etwas zu entmachten, aber eine absolute Königsherrschaft, ein absolutes Unionskönigtum konnte sie nicht durchsetzen.
Gibt es eigentlich heute gelegentlich mal wieder irgendwen, Politikerinnen, Politiker, die sich in die erste Reihe stellen und sagen, hey, wie wäre es mit einer skandinavischen Union?
Wir haben ja seit den 1950er, 60er Jahren die Idee des Nordischen Rates. Also die nordischen Länder arbeiten natürlich sehr, sehr eng zusammen. Aber eine Königsunion, davon ist heute natürlich keine Rede mehr. Weil die Monarchien in den drei nordischen Ländern sind ja sehr fest etabliert. In Norwegen, Dänemark vielleicht noch etwas fester als in Schweden. Aber im Grunde denkt heute niemand mehr an ein übernationales nordisches Königtum. Also wir sind natürlich irgendwie immer noch so im Zeitalter der Nationalstaaten.
Nochmal dann vielleicht zum Schluss, Herr Krieger, ein Fazit zu Margarete, so in der Geschichte Dänemarks oder auch Skandinaviens. Eine der bedeutendsten Figuren, oder?
Auf jeden Fall. Margarete stellt eine der bedeutendsten Herrscherpersönlichkeiten des Nordens dar. Und ich denke auch weit über Nordeuropa hinaus. Wir dürfen nicht vergessen, es gab natürlich auch andere Frauen, die im 14. Jahrhundert Herrscherin, Königin war. Gucken wir nach Süditalien, gucken wir nach Polen, nach Ungarn. Aber Margarete überstrahlt eigentlich alle in dieser Zeit, bis heute.
Martin Krieger von der Uni Kiel hier bei uns im Gespräch über eben genau diese eine Margarete, die alle anderen überstrahlt. Danke fürs Gespräch, Herr Krieger.
Gerne, vielen Dank. Tschüss.
Wir haben ja immer mal wieder hier über die englischen Royals philosophiert in einer Stunde History, auch als wir neulich über Queen Victoria gesprochen haben, weil die uns einfach ständig immer wieder begegnen. Aber bei den nordischen Königshäusern waren wir bisher selten. Und wenn ich da jetzt gerade bei Herrn Krieger zugehört habe, wie von Margarete I im Mittelalter zu Margarete II, die jetzt abgedankt hat, mit diesen Royals umgegangen wird, Matthias, dann habe ich schon den Eindruck, dass das in Dänemark, in Skandinavien insgesamt vielleicht ein bisschen anders ist als in England.
Ja, so geht mir das auch. Also wenn man die dänische Königin Margarete II. Beobachtet hat, dann konnte man sehen, sie rauchte in der Öffentlichkeit und sie ist irgendwie merkwürdig normal geblieben für eine Königin. Auf jeden Fall war es ein krasser Gegensatz etwa eben zum englischen Könighaus. Und ich glaube, dass dieses englische Könighaus aus der Zeit gefallen ist. Es ist irgendwie geradezu antimodern. Wenn man die Krönungszeremonie für Charles III. Mit weltweiter TV-Übertragung ansieht und einer Choreografie, die ans Mittelalter erinnert und wenig herzlich das Ganze vonstatten gegangen ist, sowohl innerhalb der Familie als auch mit den geladenen Gästen und auch in der Öffentlichkeit sowieso, und sich dann dagegen anschaut, wie in Dänemark das gemacht wird, da wird der neue König Frederik X. Schlicht und ergreifend ausgerufen. Und ich finde, ehrlich gesagt, das reicht.
Ich hätte jetzt ganz zum Schluss von einer Stunde History für euch heute noch ein kleines Stück dänische Geschichte nochmal jenseits der Royals anzubieten, denn Dänemark gehört zu den 12 Gründungsmitgliedern der NATO. Darum geht es nächstes Mal. Die Gründung der NATO, 1949 war das nämlich. Und bis dahin sagen Matthias und ich ciao und danke. Und wir freuen uns, euch am 23. Mai in Weimar zu sehen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.